Herzlich willkommen im Gestaltcafé. Schön, dass du hier bist. Hier kannst du inspirierenden Gesprächen rund um das Thema Gestalttherapie lauschen. Ganz nach dem Motto des gleichnamigen Buches von Irving Polster, jedes Menschenleben ist ein Roman wert, möchte ich in diesem Podcast mit meinen InterviewpartnerInnen die Gestaltarbeit erlebbarer und zugänglicher machen. Mein Name ist Katharina Renke. Ich bin Gestalttherapeutin und angehende Psychologin. Wenn du dich auf deine ganz eigene Gestaltreise begeben möchtest, buche unverbindlich ein Erstgespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen und persönlichen Folge des Gestaltcafé Podcasts. Ich bin heute allein im Gestaltcafé und das stimmt nicht so ganz, denn ich habe ganz viele Fragen von euch hier mitgenommen in diesen Podcast. Es geht heute um die Reflexion meiner eigenen Gestaltreise beziehungsweise auch wirklich physisch meiner eigenen Weltreise, würde ich es fast nennen. Die letzten 1,5 Jahre war ich auf Reisen und was habe ich erlebt und was nehme ich jetzt mit? Was ist wirklich schon integriert? Was integriere ich vielleicht noch? Wie hat sich meine gestalttherapeutische Arbeitsweise verändert, dadurch, dass ich mich verändert habe auf dieser Reise? Ja, vielen Dank an der Stelle für all eure Fragen. Ich habe euch ja wirklich mitgenommen in diesen Podcast. Den habe ich letztes Jahr auf Sizilien gegründet, noch relativ am Anfang meiner Reise. Und ja, eigentlich habe ich keine Podcast-Folge am gleichen Ort aufgenommen bis jetzt. Das wird sich jetzt ändern. Deswegen seid ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall ganz nah an meinem Herz auch Teil meiner eigenen Gestaltreise gewesen. Und ja, ich freue mich, mit euch zu teilen, was mich jetzt nach meiner Ankunft in Deutschland rückblickend bewegt hat. Ja, die erste Frage von euch lautet, was hat mich überhaupt dazu bewogen, aufzubrechen auf so eine lange Reise? Und was ist so meine ureigene Motivation gewesen, loszugehen? Und ich sag's ganz ehrlich, ich wusste damals noch nicht mal, dass ich so lang unterwegs sein würde. Bei mir stand sowas wie Abenteuerlust ganz vorne. Aber auch, ich habe das immer Selbstliebe genannt und vielleicht einen Satz mehr dazu. Ich wollte einfach mir was Gutes tun, in dem Sinn, dass ich meinen Körper wieder mehr bewegen wollte. Es war eine Zeit, wir waren mitten in der Pandemie oder in den Endzügen. Es gab Corona-Beschränkungen. Ich habe online studiert, die Uni war down. Und ich habe mich eigentlich kaum mehr aus meinen vier Wänden rausbewegt, weil ich auch einen Job hatte, der auch online funktioniert hat. Und habe dann gemerkt, ich habe total viel Rückenschmerzen bekommen und hatte dann auch einen Bandscheibenvorfall. Und ich habe so gedacht, okay, ich habe so viel, arbeite ich mit meinem Geist im Studium, auf der Arbeit, auch in meiner gestalttherapeutischen Ausbildung damals. Und was ist eigentlich mit meinem Körper? Ich würde den so gerne mehr bewegen, den mehr spüren, auch schmerzfreier werden. Und das war so einer der Hauptgründe für mich, warum ich die Umstände, in denen ich damals gelebt habe, in Köln, in der Großstadt, einfach verändern wollte. Man wusste auch nicht, wie lange dauert das noch mit den Einschränkungen, werde ich überhaupt nächstes Semester an die Uni gehen können. Das war für mich ein Akt der Selbstliebe. Also wirklich zu sagen, was brauche ich? Wie kann ich das gestalten, mein Leben? Und dann einfach loszugehen. Das hat mich ganz schön viel Mut gekostet. Das war genau das Richtige. So die Zielrichtung damals, was noch eine Motivation mehr war, was vielleicht ein bisschen weiter weg von dem Thema Selbstliebe ist, aber das war, Italienisch zu lernen. Meine Oma ist Italienerin gewesen. Ich bin nach Sizilien ins Auslandssemester gegangen, damals letztes Jahr
im Februar bin ich aufgebrochen und habe mir einfach schon immer vorgenommen gehabt, ich werde noch Italienisch lernen in meinem Leben. Und das war so eine extrinsische Motivation, dorthin zu gehen. Also ich hätte ja überall hingehen können, um meine Lebensumstände zu verändern, um vielleicht im Süden zu leben, am Meer, wo ich jeden Tag draußen sein kann und schwimmen und was weiß ich, was sich dadurch alles verändert hat. Genau, also das war auf jeden Fall damals auch ein Grund, dann nach Italien zu gehen. Und
allora, adesso io parlo l'italiano, sì, ho imparato l'italiano all'università.
Also ich habe tatsächlich Italienisch gelernt an der Uni dort. Genau, aber das war eher so das, was mich da im Außen ja total erfüllt hat einfach.
Und um da direkt anzuschließen bei dem Aufbruch ins Unbekannte oder ins Abenteuer, ohne zu wissen, wann ich zurückkehren würde, das hatte ich mir ganz bewusst offen gehalten. War das auch, weil eine Frage von euch, was war der schwierigste Moment? Das war einer der schwierigsten Momente, wirklich zu sagen, ich gehe jetzt. Zu sagen, die vermeintliche Sicherheit in meinem sozialen Umfeld, das ich hier habe in Köln, das verlasse ich jetzt. Und ich weiß ganz tief in meinem Herzen, dass das Richtige gerade ist. Und dann aber wirklich zu sagen, ich setze mich jetzt ins Auto und ich fahre über 1000 Kilometer in den Süden von Europa und werde da neue Erfahrungen sammeln. Ich werde meine Ausbildungsgruppe hinter mir lassen. Das waren so Momente von, ja, und das berührt mich auch jetzt noch, das waren Momente von Loslassen. Also wirklich diesen Schritt ins Abenteuer zu wagen, den Schritt eigentlich wieder mich, was auch immer das bedeutet, das sind gerade meine Worte, die ich dafür finde, mich mit mir selbst wirklich auf mich selbst einzulassen. Und das war für mich damals ja wie so ein Mantra von ich lasse los, als ich im Auto saß Richtung Süden. Loslassen, loslassen, loslassen und Vertrauen üben auf das Unbekannte.
Wenn ihr mich fragt, was der schwierigste und der schönste Moment auch war auf der Reise, dann war das sicherlich so der Anfang der Reise, überhaupt diese Veränderung zu wagen. Aber es gab auch einen Moment auf der Reise, der mir sofort kam, als ich diese Frage gehört habe. Und da fällt der schwierigste und der schönste Moment zusammen. Ich bin an Denguefieber erkrankt auf der Reise. Das ist ein tropisches Fieber, also von Mücken übertragen. Das war in Mexiko an der Pazifikküste in einem sehr kleinen Dorf, wo es kein Krankenhaus gab. Und wer schon mal Denguefieber hatte, weiß erstens, wie viel Schmerzen man da hat und wie man einfach auch nicht mehr kann. Also es war wirklich so an der Grenze von, ich weiß nicht, wie diese Krankheit verläuft. Ich bin hier alleine in diesem Bungalow. Also es war wirklich so ein Moment, der deshalb auch der schönste war, weil ich gelernt habe, mich ganz hinzugeben den Menschen, die gerade da um mich waren. Also ich hatte ein paar Leute kennengelernt, dort vor Ort, in den Wochen vor meiner Erkrankung. Und das war eigentlich einer der schönsten Momente im Nachhinein auf dieser Reise, zu spüren, dass ich vertrauen kann an das Gute im Menschen. Und jeden Tag hat mir eine neu gewonnene Freundin dort Suppe nach Hause gebracht. Die haben mir den Doktor ins Haus bestellt. Ich musste in der Zeit dann auch noch Apartments wechseln. Die haben mich mit dem so mehrere Menschen, die sich nicht kannten, aber nur wegen mir dann quasi sich versammelt hatten, haben mir mit meinem Umzug geholfen, mich ins Auto gesetzt, meine Sachen gepackt eingepackt und in einem anderen Apartment wieder rausgelassen. Und ich kannte diese Menschen ein paar Tage. Und das bedeutet, ich habe nicht nur gelernt, mich mehr auf mich selber einzulassen, sondern auch wirklich mich in all meiner Schwäche, auch im wahrsten Sinne des Wortes körperlich, auf andere einzulassen und darauf zu vertrauen, dass es mir gut gehen wird und dass ich ja auf die Menschlichkeit einfach. Und das war wirklich einer so der prägendsten, schönsten Momente im Nachhinein, diese Verbundenheit und auch die Liebe, einfach diese Bedingungslosigkeit zu spüren. Die nächste Frage lautet: Was war herausfordernd und wie bist du damit umgegangen? Und das schließt schon so an auch weitere Fragen an, die ihr mir zugesendet habt, und zwar sowas wie: Wie hast du das alles unter einen Hut gekriegt? Also Reisen, schöne Landschaften, Länder, Kulturen kennenlernen, Selbstständigkeit aufbauen, Podcasts. Also so diese Frage, wie schaffe ich mir da einen Rahmen, in dem ich auf einer Reise auch so eine gewisse Regelmäßigkeit, eine Routine, einen Alltag mir erschaffen habe? Und das war sicherlich herausfordernd für mich. Denn das ging am Anfang total gut. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben alleine gewohnt. Ich habe mir in Italien, auf Sizilien, erstmal ein kleines Apartment gemietet mit mehr Blick, um einfach dort auch zu spüren, was ist, wenn ich mein soziales Umfeld verlasse. Und da war plötzlich so viel Raum und so viel Zeit und niemand, der mich angerufen hat, mit mir einen Kaffee trinken gehen wollte. Niemand, der... Also es war einfach eine Erfahrung von Alleinsein, die mir sehr viel Freiheit gegeben hat. Sehr viel Freiheit für solche Projekte wie den Podcast. Da ist so viel Raum plötzlich entstanden, mich wirklich zu fragen, wohin will ich jetzt? Was will ich jetzt machen? Und ich will damit sagen, fest an einem Ort zu sein, hat mir auch schon sehr geholfen. Und das war immer mal wieder so auf der Reise, dass ich mir gesagt habe, ich bin jetzt 2 Monate hier, 2 Monate da, im besten Fall noch alleine in einem Bungalow, und da kann ich mir das dann einteilen, wie als würde ich in Deutschland irgendwo leben und selbstständig tätig sein, dass ich da wirklich schauen kann, ich stehe früh auf, mache Yoga, mache Sport, gehe irgendwie ins Wasser oder so, um dann erstmal in einem Café vielleicht den Vormittag zu arbeiten, nachmittags nochmal zu Hause. Und dann waren das auch relativ normale Arbeitstage. Und so dieses Reisen und das Erleben des neuen Ortes war so mehr Teil meines Alltags, als dass ich jetzt 1000 Sehenswürdigkeiten angeguckt hätte. Also mir hat das, wie gesagt, sehr geholfen, da erstmal zu sagen, ich habe gerade nicht den Anspruch, alles in diesem Land zu sehen, sondern ich bin jetzt hier und ich lasse mich auf die Menschen da, wo ich gerade bin, ein. Und ich bin auch länger an einem Ort vor Ort. Herausfordernd war dann sowas wie: Das Internet funktioniert nicht. Letzten Endes, wenn ich es aufs Wesentliche kondensiere, war die Herausforderung, meinen eigenen Perfektionismus loszulassen. Also wirklich zu gucken, wohin will ich gerade? Beispielsweise mit dem Podcast. Ich habe eine Motivation, die ist für mich ganz klar. Ich möchte die Gestaltarbeit zugänglicher machen. Also ich bin, für alle, die vielleicht den Podcast jetzt gerade zum ersten Mal hören, ich bin letztes Jahr, als ich auf die Reise gegangen bin, fertig geworden mit meiner gestalttherapeutischen Ausbildung und mache diesen Podcast, weil ich die Gestaltarbeit und diese Form der humanistischen Psychotherapie zugänglicher machen möchte, auch populärer, einfach, dass Menschen dieses, ja, so eine Art Gestalttankstelle im Gestaltcafé haben, dass es auch ein Raum für Vernetzung ist, institutsübergreifend, und sich Leute über die Gestaltarbeit informieren können auf so eine relativ direkte, lebendige Art und Weise im Vergleich zu Büchern zum Beispiel. Das hat mich einfach total getragen. diese Motivation und gleichzeitig dann meine eigenen Erwartungen an mich selbst so ein bisschen da reinzuatmen und zu sagen, okay, und jetzt, was vielleicht ein Thema war, ich bin einfach nur mit dem Rucksack gereist und ich hatte so gefühlt alle zwei Podcasts das gleiche Outfit an. Okay, frisch gewaschen, aber das weiß ja mein Zuhörer, mein Zuschauer nicht. So kleine Dinge zu sagen, okay, ich reise gerade mit dem Rucksack durch die Welt. Es wäre vermessen an mich jetzt die Anforderung zu haben, die Erwartung, ich würde jedes Mal hier auf YouTube oder wo ich den Podcast hochlade, was Neues, super Schönes, irgendwie ein tolles Outfit anhaben, als Beispiel. Oder die Tonqualität, die Umstände. Ich muss da in öffentlichen Plätzen, in Cafés Podcasts aufnehmen. Teilweise, und das war auch eine Herausforderung, habe ich online mit meinen Klienten und Klientinnen auch in der Natur gearbeitet, mit mobilen Daten, Kopfhörern und dann immer wieder einzustellen, wie kann ich einen sicheren Raum mit den Umständen, die ich gerade habe, herstellen und was braucht's auch an Einchecken. Meine eigene Reise war Teil auch der Reise meiner Klientin und es war immer auch einfach ein kurzes Einstellen, wo sind wir hier gerade, welchen Raum teilen wir heute zusammen und hätte ich an Vorstellungen festgehalten, wie jetzt so ein Podcast sein muss oder wie ich mich auf jeden Fall nur präsentieren sollte und darf im Internet, dann wären die Herausforderungen eher zu Problemen geworden. Genau, das habe ich gemerkt und das ist woran ich sehr gewachsen bin, da loszulassen von ganz klaren Strukturen und Vorstellungen. Auf der Gegenseite ist natürlich auch eine Qualität, die man auf jeden Fall braucht, wenn man in so einem freien Raum, immer an neuen Orten ist, auch eine gewisse Disziplin. Und zwar da meinen Grad zu finden zwischen Härte, also eine Strenge gegenüber mir selbst, die dann mir nicht gut tut, und aber eben diese Frustrationstoleranz. Okay, Katha, du kannst in 2 Stunden ins Meer springen oder surfen gehen oder was auch immer machen. Und du bist aber jetzt gerade noch hier am Laptop und schneidest deinen Podcast fertig. Also wirklich ganz ein klares Gefühl dafür zu kriegen, für meine Bedürfnisse und aber auch, wann ich das gut halten kann oder wann es auch für meinen Körper, und dazu komme ich gleich noch, möglich ist, gerade noch nicht diesem Bedürfnis beispielsweise nach Bewegung nachzugehen. Also da so ein Jonglieren mit meinen Bedürfnissen. Genau, also ich sage immer, von nichts kommt nichts. Das würde ich auch heute noch unterschreiben. Aber mit einem etwas sanfteren Zusatz. Dieser sanftere Zusatz, diese Balance zwischen Form, Rahmen und Zielgerichtetheit und auf der anderen Seite Verspieltheit, Lebendigkeit, Lust, also dem zu folgen, worauf ich gerade am meisten Lust habe. Und ob das jetzt ein Eisessen ist oder vielleicht ja einfach nackt am Strand entlang rennen. Für mich war es eher eine Wohltat, diese Lebendigkeit in mir so richtig präsent auch zu spüren durch all die Reize, diese Natur, die da war. Und mein Wunsch auch, Zeit in der Natur zu verbringen, mein Wunsch plötzlich meinen Körper zu bewegen, im Vergleich einfach zur Pandemiesituation damals in Köln, also im Winter, ne? Das muss man auch dazu sagen, Deutschland im Winter ist nochmal anders als Deutschland im Sommer. Ich bin also dann so mit der Herausforderung umgegangen, diesen Arbeitsalltag immer wieder in neuen Situationen zu gestalten, dass ich mir auch bewusst dann erlaubt habe, diesen Impulsen zu folgen. Immer wieder und immer mehr, würde ich sagen. Es hat sich immer mehr ausgedehnt. meiner Freude letzten Endes nachzugehen, barfuß im Sand zu laufen, den Wellen zuzuhören, den Sonnenuntergang anzuschauen, also all diese sinnlich-ästhetischen Momente, die mir persönlich total ein Gefühl von Verbundenheit, Kontakt, Lebendigkeit geben, die immer mehr einzuladen und auch so eine Balance zu finden, auch während meiner Arbeitszeit immer wieder den Blick zu heben. Und ich habe an so vielen Orten gearbeitet, wo ich direkten Blick aufs Meer hatte und auch da auch nicht ganz fokussiert zu sein auf die Arbeit am Laptop beispielsweise, sondern ein Körpergewahrsein während des Laptop-Arbeitens zu entwickeln, meinen Blick hochzunehmen, in die Weite zu gucken, mich selber zu spüren. Das war eine Herausforderung und das war aber ein wirklich sehr, sehr befriedigender, im Endeffekt sehr kraftvoller Weg, mehr auf meinen Körper auch zu achten. Und da setzt jetzt eine weitere Frage von euch sehr gut an. Wie siehst du den Zusammenhang von Körperarbeit und Gestalt? Wie möchte ich arbeiten in Zukunft als Gestalttherapeutin? Wow, richtig schöne Frage. Also zunächst mal ist für mich der gestalttherapeutische Ansatz per se, dem ist schon quasi inhärent ein Körperbewusstsein. Also Gestalttherapie arbeitet ja am Wahrnehmungsphänomen, mit dem Wahrnehmungsphänomen, an dem, was gerade in Erscheinung tritt in deinem Bewusstsein, wenn du über ein bestimmtes Thema beispielsweise redest. Das sind natürlich auch Körperempfindungen und die habe ich auch schon, bevor ich auf meine Reise gegangen bin, mit einbezogen in meine Arbeit. Aber, und da trifft es zum Beispiel James Kepner mit seiner Einleitung in seinem Buch Körperprozesse, ein gestalttherapeutischer Ansatz, sehr gut, wie ich das finde. Ich lese gerade dieses Buch und es integriert nochmal so viel, was ich über meinen eigenen Körper auch gelernt habe auf der Reise. Er sagt, wir sind verkörperte Existenz. Und was ist verkörperte Existenz? Also ich erfahre das Leben durch meinen Körper und Geist gleichzeitig. Und ich würde sagen, vor der Reise habe ich meinem Intellekt viel mehr Raum gegeben, in dem, wie ich mich als Katharina wahrgenommen habe. Bei der Frage, wer ich bin, habe ich erstmal an all die Überzeugungen, Ideen und Vorstellungen gedacht, die ich so im Laufe meines Lebens über mich selbst angehäuft habe. Und wenn wir nochmal an James Kepner denken, der sagt, wir sind quasi verkörperte Existenz, dann erlebe ich das tatsächlich auch jetzt so, dass ich mein Selbst viel mehr wahrnehme und spüre und Zugang dazu habe, beispielsweise durch Berührung, durch Begegnung mit dem Körper, beispielsweise im Tanz. Also in der Gestalt ist das Selbst immer ein Prozess. Es ist nie was Festes, was man sagen kann, das ist das Selbst, sondern es geht mehr so darum, wie nehme ich das Selbst gerade wahr. Da gibt es auch eine ganz tolle Podcast-Folge mit Albrecht Böck, wenn ihr da mal reinhören wollt. Da geht es um die Struktur des Selbst in der Gestalttherapie. Aber jetzt nur kurz, also es geht immer darum, dass ich mich selbst wahrnehme an der Kontaktgrenze zur Außenwelt. Ob das jetzt in meinem psychoemotionalen System ist oder aber in meinem körperlich-emotionalen Selbstwahrnehmungssystem sozusagen. Ich habe erlebt, dass durch diese Grenze, die Haut, die ja meinen Körper jetzt begrenzt in dem Fall, ich viel mehr auch ein Erleben von mir selbst habe. Und damit meine ich, dass ich viel mehr zulasse, mich selbst zu spüren, über meinen Körper, mich selbst wahrzunehmen, mehr, ja, also empfindsamer für Körperbewusstsein geworden bin. Was ich damit meine, ist vor allem durch den vielen Tanz, den ich auf dieser Reise gemacht habe. Ich habe so viele Intensiv-Workshops oder auch Festivals und Retreats zum Thema Embodiment und Kontaktimprovisation, Body-Mind-Centering, also verschiedene Tanzstile, aber auch Körperarbeitsansätze kennengelernt. Im Tanz reden wir, wenn wir von dem mehr wahrnehmen und sich selber spüren und dann auch den anderen reden wir vom Deep Listening, einem tiefen Zuhören. Und das ist für mich so berührend, weil ich nie geglaubt hätte, dass ich so viel an Wahrnehmung meiner selbst im Kontakt, im Körperkontakt mit anderen, James Kepner redet von verleugnet habe davor, nicht wahrgenommen, nicht zugelassen. Und jetzt wirklich zu merken, auch selbst wenn ich mich auf einen Selbstkontakt einlasse, also mich selbst berühre, was passiert dann in meinem ganzen System? Welche Emotionen sind dann da? Kann ich über meine körperliche Erfahrung hier in der Welt auch mich selbst mehr einbringen in der Welt? Also indem ich präsent bleibe und bin in meinem Körper, auch im Kontakt mit anderen und mich wahrnehme, bin ich lebendiger im Kontakt mit dem, was da gerade im Zwischen auch geschieht. Und das, ich spreche jetzt vor allem von der Tanzfläche, wenn ich darüber spreche, denn ich habe entdeckt für mich, dass es subtile, ganz feine Ebenen an, was ich wahrnehmen kann im Körperkontakt mit anderen, gibt, die mindestens genauso eine Begegnung herstellen, wie wir es über Worte, über Blicke haben können. Und das geht eben auch über den Körper. Und ich kann auch da zulassen, dass ich mich mehr zeige und einbringe mit meinem Wesen und nicht mit einer Art von Berührungsqualität vielleicht auch, aber eher so wirklich hinzuhören, was passiert gerade, wenn ich beispielsweise deine Hand berühre mit meiner. Also da ist meine Wahrnehmung so viel feiner geworden, was so bereichernd ist für, also mein Sein einfach in der Welt. Wow, das ist so berührend und es ist so wertvoll, mich einzulassen auf diese Reise, was ich in meinem Körper wirklich spüren kann und wie ich mich selbst dadurch auch spüren kann und nicht nur auf intellektueller Ebene, sondern als Einheit das Ganze, mich selbst mehr wahrnehmen von Körper und Geist. Und zur Frage, inwiefern Körperarbeit und Gestalt zusammenhängen. Gestalt ist ja ein Ansatz, der, würde ich sagen, sehr darauf abzielt, dass der Mensch mehr Handlungsfreiraum in seinem eigenen Leben spürt und empowered ist, also dass der Mensch selbstwirksamer und auch selbstermächtigt ist, sein Leben so zu gestalten und zu verändern, wie er das möchte, wie sein Organismus das möchte, wie auch immer, in seinem ganz speziellen, individuellen Umwelt, Feld, wo er sich gerade befindet. Oh, und jetzt rede ich schon wieder zu viel, aber es geht mir darum, dass die Körperarbeit weitere Tools quasi bietet, sich selber zu regulieren. Also ich habe insofern beispielsweise, wenn ich meinen Körper, wenn ich mehr meinen Körper bewohne als Geist, habe ich die Möglichkeit, beispielsweise mich einfach auf die Wiese zu legen, wirklich mein ganzes Gewicht abzugeben, meine Sinneskanäle, taktilen Sinneskanäle zu öffnen und einfach erstmal im Kontakt schon mich fühlen mit der Welt, indem ich einfach beispielsweise auf der Wiese liege. Also es bietet mir Möglichkeiten, wenn ich mir das erlaube oder wenn ich das erforsche, oder vielleicht auch durch die Atmung, durch eine tiefe Atmung, mich selber zu regulieren. Und da ist für mich ein ganz großer Vorteil von Körperarbeit. Also wenn ich mit dem Körper mitarbeite, ist das wie so ein zusätzliches Instrument, das mein Gegenüber zum Beispiel in einer therapeutischen Sitzung langsam erobert, für sich selbst den eigenen Körper wieder auch mitzunutzen, um sein Wahrnehmen, Erleben in der Welt auch zu beeinflussen und um sich zum Beispiel auch zu beruhigen. Also dass quasi der Körper genauso wie der Geist ein Instrument sein darf und kann, an dem ich kleine Stellschrauben bewusst verändern kann, ja, um vielleicht plötzlich frei atmen zu können, um Gefühle zu prozessieren, um Emotionen eben zu regulieren, ob das die Verstärkung positiver ist oder das Abschwächen negativer. Aber das ist ein ganz großer Aspekt, der einfach den Klient, die Klientin selbst ermächtigt. Und es ist insofern sehr nah an der Gestalt, als dass es ja erstmal auch darum geht, in der Gestalt um Bewusstseinsarbeit. Ich werde mir meine Erzählung über mich selbst bewusst. Ich werde mir meiner Erzählung meiner Eltern über mich bewusst, die ich vielleicht mein ganzes Leben lang mit mir rumschleppe, also sogenannten Glaubenssätzen, Introjekten. Ich komme mehr zu mir selbst, indem ich wirklich bei mir ansetze und schaue, wie fühle ich mich gerade im Kontakt mit dem anderen, bevor ich in Schuldzuweisungen, Zuschreibungen gehe. Und das Gleiche gilt einfach auch für den Körper. Ich werde mir bewusster über meinen Körper. Mir kommt immer wieder in dieser Folge jetzt das Wort bewohnen. Also ich werde wirklich zur Bewohnerin meines eigenen Körpers. Falls es nicht schon sowieso das ganze Leben lang der Fall war. Aber ich glaube, in unserer Gesellschaft zumindest ist der Intellekt sehr überbetont. Und es ist ein sehr integrativer Ganzwerdungsprozess, wenn ich meinen Körper mehr bewohnen lerne und vor allem eben darüber, dass ich mir erstmal bewusster über meinen Körper werde, was da eigentlich passiert und was ich alles mache, wo ich mich überall anspanne, wo ich überall vielleicht auch mit meinem Geist ein Stück weit gegen meinen Körper arbeite und da so eine Bewertung ist, warum darf nicht mein Körper auch entscheiden, wie ich mich hinsetze, was ich jetzt tue. Warum ist es nur der Geist? Also da wirklich so eine Einheit zu schaffen, indem ich eben über meine Körperprozesse, wie James Kepner sagen würde, bewusster werde. Da gibt es eine weitere Frage von euch, und zwar gibt es ein davor und ein danach, also eine Veränderung oder Weiterentwicklung meiner Gestaltarbeit von vor der Reise, nach der Reise. Und ich möchte da gerne anschließen an die Erforschung meines Körpers. Das hat sich definitiv auch auf meine Arbeit ausgewirkt. Ich lade in den sogenannten Gestaltexperimenten. Also das sind ganz spontane, kreative Handlungsvorschläge, die ich in den Therapiesitzungen als Intervention mit einfließen lasse, die das Gegenüber meistens mehr ins Erleben bringen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass ich jemanden einlade, einen emotional behafteten Satz nochmal auf eine andere Art und Weise auszusprechen oder mir diesen Satz direkt zu sagen als Gegenüber und die Wirkung danach zu erforschen. Und definitiv durch meine Gestaltreise, durch meine Erforschung von Körperarbeit und meiner eigenen Verletzlichkeit auch durch den Körper, zielen auch die Gestaltexperimente mehr noch auf den Körper, als sie es früher getan haben. Beziehungsweise beziehen den einfach noch mehr mit ein. Also ich lade dann vielleicht nicht nur einen Satz zu wiederholen, sondern einfach nochmal eine andere Position, eine andere Körperhaltung auszuprobieren. Einfach da noch spielfreudiger zu werden, den Körper meines Gegenübers mit einzubeziehen oder die Körperphänomene mit einzubeziehen. Das unterstützt mich total darin, verschiedene Anteile innere besser rauszuarbeiten, beispielsweise über verschiedene Körperhaltungen und oder Polaritäten herauszuarbeiten während therapeutischen Prozessen. Ein guter Nebeneffekt von einem erhöhten Körperbewusstsein auch für mich als Gestalttherapeutin ist, dass ich während eines therapeutischen Prozesses, es fällt mir viel leichter, mit mir selber in Kontakt zu bleiben. Also ich habe Möglichkeiten, beispielsweise könnte ich mich zwischendurch mal kurz schütteln oder ich reguliere meine Atmung und lege eine Aufmerksamkeit auf meine Atmung. Ja. Und dann fällt es mir einfach leichter, nicht nur bei meinem Klienten, bei meiner Klientin zu sein, denn wer sich mit Gestalt ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß, es geht wirklich darum, wenn es um echte Begegnung geht, nicht zu verschmelzen, sondern in meinem eigenen Erleben auch als Therapeutin zu bleiben, während ich mit dem anderen Teil meiner Aufmerksamkeit bei meinem Gegenüber bin und meine erhöhte Fähigkeit, jetzt meinen Körper wahrzunehmen, unterstützt mich eigentlich sehr darin, den Halt und den Boden als Therapeutin weiter zu spüren, zu behalten, in Kontakt mit dem zu sein, was in mir gerade lebendig ist, in der Begegnung. So, als letzte Frage, auch eine spannende Frage. Guten Abend, Katharina. Hast du auf deiner Reise Kulturen, Regionen kennengelernt, in denen die Menschen von ihrem Naturell her näher am Sein und im Moment leben als wir in Deutschland? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde nicht sagen, dass ich das auf meiner Reise zumindest, ich war vor allem in Europa, aber eben auch in Mittelamerika und Amerika, Nordamerika, dass ich da festgestellt hätte, dass die Menschen mehr im Moment oder im Sein leben, sondern kam jetzt nicht so auf den Kulturraum an, sondern eher auf eine Subkultur, die es in den verschiedenen Regionen der Welt überall gibt, denke ich. Das sind einmal, ist das die Kultur der Surfer und die Kultur von TänzerInnen. Zum Surfen, wer einmal mit dem Brett bei riesigen Wellen im Ozean war, der weiß, wie im Moment man sein muss und wie präsent man sein muss, um ja einfach sich auch sicher und im Kontakt mit diesen Wellen zu fühlen, weil das auch ganz schön gefährlich sein kann. Und das ist auf jeden Fall so eine Subkultur, wo ich denken würde, die sind stundenlang teilweise die Surfer im Wasser. Und ja, du bist einfach da mit dem, was ist und bist eins auch mit den Wellen irgendwann und bist sehr im Moment. Das ist so ein ganz wunderbarer Sport, finde ich. Und die andere Subkultur sind eben TänzerInnen und das ist das, was ich eigentlich, worüber ich die ganze Zeit gesprochen habe. TänzerInnen erleben die Welt mehr durch ihren Körper als Leute, die nicht tanzen oder eine Form von Körperarbeit machen. Ich glaube, der Tanz ist wie eine Art Meditation in Bewegung. Ein ständiges, offenes Gewahrsein zur Musik, zur Berührung, zu dem Raum, in dem ich mich bewege. Also das sind Subkulturen, würde ich sagen, in der Gesellschaft, auf jedem Kontinent und auch in jedem Land, in dem ich bisher war, die einfach mehr im Sein und mehr im Moment leben. Und diese Subkulturen mehr entdeckt zu haben, ist sehr bereichernd für mich. Ja. Ja, vielen Dank, dass du mich auf meiner Gestaltreise hier jetzt schon so lange begleitest. Vielleicht kennst du das Gestaltcafé schon länger und ja, danke an der Stelle für deine Fragen, fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du selbst mal ins Gestaltcafé kommen möchtest und von deiner Gestaltarbeit oder wie Gestalt in deinem Leben, welche Rolle das spielt, sprechen möchtest, oder du bist James Kepner und hast Körperprozesse geschrieben, dann komm doch auf jeden Fall ins Gestaltcafé, melde dich zu einem Interview an. Ich freue mich über jeden neuen Gast und über jede Begegnung. Melde dich gerne bei mir über Instagram, tritt mit mir in Kontakt und lass mir einen Kommentar zur Folge da. Ich freue mich, in Austausch zu gehen. Bis bald.
Schön, dass du in dieser Folge im Gestaltcafé zu Gast warst. Wie immer lade ich dich zum Schluss ein, in deinen eigenen inneren Dialog mit dem zu treten, was du gerade gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne ein Abo oder eine Bewertung da und teile deine Gedanken mit mir in den Kommentaren zur Folge. Bis zum nächsten Mal.